Hey und herzlich willkommen zur 6. Folge von Gute Unterhaltung. Mein Name ist Christine und ich lade mir regelmäßig KollegInnen aus unserem Verband ein, um hinter die Kulissen ihrer Arbeit zu blicken. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Heute zu Gast ist Maria Koch, Soziale Dienste.
Hättest du doch einfach dich nicht weiterentwickelt, sondern wärst Fachkraft geblieben. Und nur weil die dann ein Studium gestartet hat, soll die uns jetzt was sagen. Die Dankbarkeit von einem Patienten, die ist eine ganz andere. Der klingt jetzt wie der Todesengel. Tatsächlich hatte ich mehr als einmal die Möglichkeit, jemanden auch dabei zu begleiten. Eine Kollegin von mir hat mal gesagt, Pflege ist nicht sexy. Es kann natürlich vorkommen, dass ich zu meinem Bezugspatienten komme und der ist nicht mehr. Ja, die Pflege hat ein dickes Fell.
So, also wir fangen an wie geplant. Du erzählst einfach erstmal von dir, stellst dich vor und was du bei uns im Verband machst.
Also, ich bin Maria Koch, die Bereichsleitung Pflege- und Hospizdienste für den Landesverband und speziell für unseren Verband, Regionalverband Potsdam-Mittelmark-Fleming, bin ich Leitung Soziale Dienste für den gesamten Bereich Pflege. Ambulante Pflegedienste, Tagespflege, Wohngemeinschaft, das ist so der Bereich, in dem ich zu Hause bin.
Ja, und wie kommt man da hin?
Wie man da hinkommt, ja, das ist eine gute Frage. Also als allererstes mal bewerben, ja. Grundsätzlich habe ich damit gestartet, meine Ausbildung bei den Johannitern zu beenden. Begonnen habe ich sie woanders. Mir hat aber die Arbeit der Johanniter mehr zugesagt. Das Miteinander und auch den Blick für die Qualität, der eben schon damals gegeben war, vor 15 Jahren. Ne? Ja, dann habe ich als Fachkraft gearbeitet und meine Pflegedienstleitung hat mich damals gebeten, die Stellvertretung zu machen, weil ich, also die Aussage damals, der Blick über den Tellerrand ist da und wäre eben eine gute Unterstützung.
Ja.
Ja, naiv wie ich war, habe ich gesagt, na klar, probieren wir mal aus.
Ja.
Leider ist sie dann erkrankt und ja, von 0 auf 100 saß ich dann da und musste quasi alles machen.
Ja.
Hatte damals Unterstützung aus der Landesgeschäftsstelle, auch von unserem Vorstand Ralf Bust, der immer da war als Ansprechpartner. Damals auch unsere Kollegin Bianca aus der Buchhaltung, die mir zwar auch oft auf den Finger gehundert, aber auch gesagt hat, ey, super, komm, wir kriegen das hin. So hat das eigentlich alles angefangen.
Ja.
Dann habe ich parallel die Ausbildung zur Pflegedienstleitung gemacht, die roundabout ein Jahr ging, ich glaube ein kleines bisschen mehr, wie auch immer. Das dann abgeschlossen, habe dann als Pflegedienstleitung regulär in Luckenwalde gearbeitet und auch gerne gearbeitet. So hat sich das halt aufgebaut. Dann gab es Unterstützungsbedarf in Potsdam. Und weil ich noch nicht genug zu tun hatte, habe ich gedacht, ach na ja, komm, Potsdam. Unterstützen war. Und dann wurde, weil der Verband in der Pflege immer größer geworden ist, hat den Bedarf einer neuen Stelle gegeben. Und zwar die Leitung Soziale Dienste für den Bereich Pflege. Also da hat sich alles so ein bisschen umstrukturiert und da habe ich auch hier geschrieben.
Ja, natürlich.
Natürlich.
Wie soll es anders sein?
Genau. Und habe mich da auch riesig drauf gefreut und ist auch immer noch ich glaube, ich mache das immer noch sehr leidenschaftlich. Mhm. Klar gibt es manchmal Tage, wo man denkt, oh Gott, hättest du doch einfach dich nicht weiterentwickelt, sondern wärst Fachkraft geblieben. Mhm. Da ist das Leben manchmal einfacher. Wobei die natürlich auch manchmal echt schwer haben. Ne? Gerade wenn man immer wieder einspringen muss, Wochenenden und so weiter und so fort. Das nimmt sich beides nicht so richtig viel. Also irgendwie hat man ja in jedem Job ein bestimmtes Stresslevel, was man irgendwie bewältigen muss. Ich bin sehr stressresistent, demzufolge habe ich gedacht, okay, starten wir, probieren wir aus, gucken, wie wir die Pflege entwickeln.
Cool. Wie funktioniert so ein Umstellungsprozess? Also weil, ich stelle es mir jetzt so vor, wir haben für jeden Bereich eine Pflegedienstleitung und dein Posten muss da ersetzt werden, plus wir haben ja jetzt quasi jemanden oben drauf gesetzt bekommen.
Also wir hatten das Glück, dass eine Kollegin, also die Pflegedienstleitung in Potsdam, die hatte in der Nähe von Luckenwalde Grundstück. Und die hatte, also die war jetzt auch nicht mehr so sehr lange vorm Renteneintritt. Und ich habe gedacht, okay, das wäre eigentlich optimal. Ne? Sie kann ihr Lebensalter dann auf ihrem Grundstück verbringen, in der Natur, zu Hause. Und ist da nicht so stressgeplagt. Potsdam ist deutlich größer, schneller, schnelllebiger und Luckenwalde ist eher so, ja, smoother. Da war ein festes Team, da waren also viele ältere Mitarbeiter damals, ne? Also da war der Altersdurchschnitt lag da bei Mitte 50. Mhm. Ja. Und die haben quasi dann den Pflegedienst gemeinsam gewuppt. Da haben wir dann eine Stellvertretung gesucht, die den Pflegedienst langfristig übernehmen sollte. Das war ein super Konstrukt. Ja. Ich habe so lange, bis wir eine neue Pflegedienstleitung für Potsdam hatten, dann Potsdam noch mitgeleitet. Mhm. Als Pflegedienstleitung war quasi erstmal so ein Ringtausch, um dann aufzubauen.
Ja, okay. Und die anderen Pflegedienstleitungen waren aber auch fein mit der Entscheidung?
Die waren fein mit der Entscheidung, ja. Also ich glaube, das ist immer erstmal eine Umstellung, ne? Ja. Wenn ein anderer neuer Ansprechpartner da war, davor war es Ralf Boost, dann kam plötzlich Frau Koch, die ja irgendwie eine Schülerin war und auch nur eine Pflegedienstleitung. Und nur weil die dann ein Studium gestartet hat, soll die uns jetzt was sagen, war bei den alteingesessenen Pflegedienstleitungen ein bisschen schwierig. Mhm. Aber mit Kommunikation kriegt man viel geregelt, ne? Also ja. Und man muss eben langfristig auch signalisieren, pass auf, ich bin auch da, um zu unterstützen, ne? Also auch um Arbeit abzunehmen, auch um so unliebsame Aufgaben wie mit Ämtern auseinandersetzen. Das mache ich gerne.
Ja?
Ich bin da, ich unterstütze und ja.
Cool. Also Genau. Insgesamt wahrscheinlich ist der Arbeitsaufwand dann an der Stelle das Administrative ein bisschen gesunken.
Genau, ja. Genau. Mhm. Genau.
Mhm. Und fährst du selber noch Touren oder machst so eine Sachen?
Wenn Not am Mann ist, bin eine Fachkraft, klar, dann fahre ich auch Touren. Also cool. Es ist selten geworden. Also kann ja meistens nur am Wochenende, weil in der Woche der Terminkalender voll ist. Okay. In der allergrößten Not mache ich das. In Michendorf war das nett, das war, glaube ich, letztes Jahr. Bin ich in Michendorf ab und zu mal Tour gefahren, habe ich natürlich auch Freude bei. Ne? Da ist das ist eine sehr dankbare Aufgabe. Die Dankbarkeit auf meiner Ebene, die ist nicht mehr so da. Also klar, untereinander mit Kollegen so, Mensch, danke und Mensch, schön, dass es dich gibt oder so, aber das ist anders. Ne? Also die Dankbarkeit von einem Patienten, die ist eine ganz andere. Und da geht man mit einem ganz anderen Gefühl ins Bett. Und zwar mit einer totalen Befriedigung, dass man was Sinnvolles gemacht hat. Dass man was gemacht hat, was für den anderen gut ist. Ja, und sinnvoll und zielführend.
Nimmt man sich da manchmal bewusst so Tage raus, wo man sagt, ah ja, das brauche ich jetzt mal?
Nee, die Zeit ist einfach nicht da.
Ja, okay.
Die Zeit ist einfach nicht da. Ja, dadurch, dass meine Stelle ja zweigeteilt ist, also einmal Landesgeschäftsstelle und einmal Regionalverband, ist es ein bisschen schwierig. Wir verhandeln ja quasi Entgelte für uns, also für die Pflege selbst. Ralf Boost, ich und noch ein Team aus Controllern. Das ist dann gerade so zu Phasen, wenn verhandelt wird, sowieso komplett gar nicht schwierig. Gut. Nee, ja. Nee.
Okay. Wie kam es zu der Stelle im Landesverband?
Da gab es damals eine Kollegin im Landesverband, die sehr lange krank war. Und es wurde parallel eine zusätzliche Kollegin eingestellt. Und die Kollegin, die zusätzlich eingestellt war, die zusätzlich eingestellt wurde, die war... wie sage ich das jetzt? Die war da und die war sehr zu Beginn sehr unbeholfen und brauchte eben viel Unterstützung.
Ah ja, okay.
Und die Unterstützung hat sie in meiner Person gesucht. So, und dann hat sie aber den Landesverband wieder verlassen, aus welchen Gründen auch immer. Und die Stelle war frei. Und weil ich damals schon Team der Stundensatzverhandlung war, also quasi schon mit verhandelt habe, habe gedacht, naja, dann bewirbst du dich da jetzt mal.
Ja.
Für mich stand aber von vornherein fest, nur der Landesverband wird es nicht werden. Also ich brauche noch so ein bisschen die Praxis, die fehlt in der Landesgeschäftsstelle. Das ist alles sehr theoretisch. Klar ist man beratend tätig und ist auch für die Pflegedienste da, aber man baut sich ja seinen Kreis auf. Mhm. Ja. Man hat einen guten Arbeitskreis, man hat gute Kollegen, mit denen man auch gerne mal einen Kaffee trinkt und sich mal austauscht und sich mal ausheult. Die Möglichkeit wäre da nicht mehr gegeben. Klar, man hätte neue Kollegen ranziehen können, als in Anführungsstrichen seelischer Mülleimer, aber man hat ja so seine Leute, die da durch müssen. Die grundsätzlich wollte ich gerne weiterhin auch das Verbandleben, also dieses Verbandsleben aus einem Regionalverband, weil das anders ist. Das hat beides sein Für und Wider, aber das ist eben das, was mich glücklich macht.
Schön. Mhm. Und das kriegst du aber auch gut gehandelt.
Ja. Ja. Also man kann natürlich nicht sagen, so, ich mache jetzt wirklich 20 Stunden von Montag bis Dienstag für ein RV und danach für die Landesgeschäftsstelle. Das geht schon auch ineinander über. Mhm. Das geht schon auch ineinander über.
Du hattest ja auch erzählt, dass du, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Gehälter verhandelst oder also Gelder verhandelst für die Pflege.
Gelder, genau, also das Entgelt.
Mhm. Und was unterscheidet sich da? Also mit der Frage vielleicht, bekommt jede Person, die bei uns in der Pflege arbeitet, jetzt ausgenommen der Leitungen, das Gleiche? Oder gibt es da Unterschiede auch aufgrund von Qualifikationen, Anstellungsmodell? Mhm. Jetzt nicht Stunden, sondern wirklich. Mhm.
Also das muss ich noch mal kurz aufklären. Also die Gehälter der Mitarbeiter, die verhandle ich nicht.
Ja.
Dafür haben wir ja den Ausschuss, also den Arbeitskreis, der die Gehälter quasi verhandelt oder bestimmt. Und ich verhandle quasi die Entgelte, die wir bei den Klienten abrechnen.
Ah, okay.
Ja, genau. Ja,
ein Unterschied.
Genau, ein großer Unterschied. Aber zu deiner Frage, ob es da Unterschiede gibt, na klar, da gibt es Unterschiede. Mhm. Die Pflegedienstleitung wird natürlich nach ihrer Qualifikation bezahlt und bei den Mitarbeitern gibt es auch nochmal Unterschiede. Mhm. Wir haben Pflegefachkräfte, die haben 3-jährige Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger oder aber Gesundheits- und Pflegefachmann. Nee, Pflegefachmann und Pflegefachfrau, entschuldige, oder aber auch Kinderkrankenschwestern haben wir tatsächlich auch noch bei. Die werden dann natürlich auch nochmal anders vergütet. Ich weiß nicht, ob es jetzt was bringt, wenn ich von Entgeltstufen spreche. Ich glaube, das ist, wird dann zu kompliziert. Und dann haben wir noch Pflegekräfte und Hauswirtschaftskräfte, die auch nochmal separat bezahlt werden nach ihrer Qualifikation. Genau.
Ja. Und was ist so die geringste Eintrittsschwelle, die ich haben müsste, um in der Pflege arbeiten zu können?
Also bei uns ist es schon so, dass wir gerne einen Pflegebasiskurs sehen bei unseren Mitarbeitern. Wenn wir jetzt eine Bewerbung bekommen von jemandem, der schon aus der Pflege kommt, aber keine Qualifikation hat, kann der bei uns auch als Pflegekraft arbeiten, wird aber von der Pflegedienstleitung qualifiziert quasi. Also die fährt dann mit ihm mit, überprüft, ob die Grundpflege und die Arbeiten, die so erledigt werden, gut gemacht werden. Dann wird geguckt, welcher individuelle Fortbildungsbedarf da ist. Und der Fortbildungsbedarf wird dann so geplant. Wir haben Online-Tools, die verschiedenste Fortbildungen, wirklich auch gute Fortbildungen abbilden. Die bekommen die Mitarbeiter dann und qualifizieren sich dann quasi bei uns. Grundsätzlich begrüßen wir das aber sehr, wenn die Mitarbeiter zumindest einen Pflegebasiskurs mitbringen. Besser noch die 1-jährige Ausbildung. Zukünftig folgt ja die Ausbildung zum Pflegeassistenten. Die geht 18 Monate. Die wäre natürlich noch besser und wäre dann tatsächlich in dem aktuellen Konstrukt nochmal eine andere Entgeltgruppe. Also die wäre dann nochmal ein wenig besser vergütet wie die Pflegekraft aufgrund verschiedener Qualifikationen oder verschiedener Tätigkeiten, die diese Person dann auch mehr ausüben dürfte.
Okay. Und ich kann ja auch unter anderem auch bei uns eine 3-jährige Ausbildung machen.
Genau.
Was für einen Abschluss habe ich dann?
Dann ist man Pflegefachmann oder Pflegefachfrau.
Ja. Genau. Okay. Und wahrscheinlich dann so, dass von diesen kleinen Einstiegen in Anführungsstrichen die größte oder die qualifizierteste.
Nö.
Nee?
Kannst du auch noch Pflegedienstleitung werden.
Genau, ja. Da geht es dann auch noch hin. Aber da brauchst du auch nochmal eine Qualifikation.
Genau, da braucht man eine Weiterbildung, eine 1- oder 2-jährige, die notwendig ist.
Okay, ja. Was für Aufgaben habe ich als Pflegekraft?
Als Pflegekraft habe ich die Aufgaben der Grundpflege bei den Klienten. Natürlich auch haushaltsnahe Tätigkeiten wie das Frühstück machen, Abendbrot machen, für denjenigen da sein, mal eine Betreuung mit demjenigen spazieren gehen oder aber Gedächtnistraining, wenn die Zeit es zulässt, oder mal einkaufen gehen. Grundsätzlich als Pflegekraft, aber hauptsächlich die Grundpflege, also die pflegerische Versorgung von Kopf bis Fuß. Ja. Mal ein Fußbad, mal die Haare waschen oder aber auch eine Badewanne voll lassen und denjenigen mit einem Lifter ins Wasser lassen. Duschen, große, kleine Körperpflegen, alles wird abgebildet über die Pflegekraft. Aber mit Qualifikation auch SGB-5-Leistung, also Behandlungspflege. Mhm. Mal Tabletten geben,
ja.
Augentropfen, genau. Aber das natürlich nur, wenn die Qualifikation vorliegt. Ja. Also wenn die PDL sich davon überzeugt hat, dass derjenige das kann und auch gut kann.
Okay. Weil das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, ob das im Prinzip alle machen dürfen oder nicht.
Genau, also grundsätzlich Hauswirtschaftskräfte jetzt nicht und Mitarbeiter, die sich das nicht zutrauen, auch nicht.
Ja.
Also muss man auch ganz klar sagen, da wird dann aber auch nochmal unterschieden zwischen zwei Entgeltstufen. Mhm. Diejenigen, die da angeleitet worden sind und die von wo sich die Pflegedienstleitung von der Qualifikation überzeugt hat, die können das ausüben. Aber wenn sie eben sagen, also pass auf, ich traue mir das nicht zu, ich habe Angst, dass ich was falsch mache, dann ist das kein Muss.
Okay, ja. Ach, aber finde ich Tatsache ganz schön, weil
da
kann ja Tatsache irgendwie doch einiges passieren, wenn man falsche Medikamente gibt oder so.
Wobei man sagen muss, ist von unseren Pflegefachkräften gestellt, die Medikamente, also die kommen nicht von irgendwo. Wir haben auch Patienten, wo die Medikamente geblistert sind. Mhm. Also da kommen die direkt von der Apotheke. So sehr viel falsch machen kann man nicht.
Okay. Ja.
Genau, aber man sollte schon wissen, was man verabreicht bei den einzelnen Patienten.
Und wie hochmedizinisch kann euer Beruf werden? Also ich hätte jetzt in meiner naiven Vorstellung gedacht, es geht auch, dass man einen Katheter legt oder zieht oder
ja,
sowas.
Ja, natürlich. Ist ja in der Ausbildung, also als Fachkraft,
ja.
Als Pflegefachkraft. Das ist in der Ausbildung, wird das thematisiert und gelehrt. Und demzufolge bringt man zumindest das Wissen mit und wenn man seinen Abschluss erfolgreich abgeschlossen hat, dann ist das theoretisch eine Sache, die man ausüben darf.
Mhm. Okay.
Ja. Traut sich trotzdem nicht jeder zu, weil es in der Ausbildung zwar theoretisch vermittelt wurde, praktisch aber kein Fall war, beispielsweise.
Ah, weil man das nicht üben kann, oder?
Genau, weil man das nicht üben kann. Man, also im Krankenhaus hat man jetzt nicht zwingend immer Fälle mit Katheter beispielsweise oder aber mit Port oder ähnlichen Dingen. Dann kann ich das letztlich natürlich theoretisch ausüben, praktisch aber nicht. Wir haben immer die Möglichkeit, Kooperationen mit Krankenhäusern zu schließen, dass die Mitarbeiter sich dieses Wissen aneignen, besonders auch in der Portversorgung oder in der SAPV-Versorgung. Da haben die Mitarbeiter aber eine Qualifikation, also eine Sonderqualifikation. Da sind es dann Palliativcare-Schwester, also es ist eine Palliativcare-Ausbildung, die Mitarbeiter zusätzlich machen, haben wir bei uns im Verband auch. Wir haben ein SAPV-Team in Großbären. Da sind tolle Schwestern, die das wirklich mit Herz und Seele und Leidenschaft machen.
Ja.
Cool. Genau. Also es gibt auch verschiedene Weiterentwicklungsmöglichkeiten für Fachkräfte, die nicht PDL werden wollen und dennoch aber besondere Leistungen erbringen. Zum Beispiel spezielle Wundverbände. Auch die Möglichkeit besteht.
Spezielle Wundverbände?
Naja, also wenn die, also Wundmanager kann man zum Beispiel werden, um die Wunden einfach anders beurteilen zu können oder anders. Bringt jede Fachkraft mit, aber man hat dann nochmal ein anderes Auge, geschulter und kann sich da spezialisieren, genau.
Ja.
Gibt so viele verschiedene Wundarten, um Gottes Willen, ja.
Ja, wirklich. Geht jetzt vielleicht zu tief, aber spannend.
Ja.
Okay. Ich habe ja schon gelesen, dass man einen Pflegegrad benötigt. Könnte jetzt jede Pflegekraft oder also zumindest die jetzt über die dreijährige Ausbildung einen Pflegegrad auch bestimmen mit einem Patienten oder wie läuft es dann ab?
Nee, also um einen Pflegegrad zu erhalten, muss man grundsätzlich ja erstmal den Bedarf haben und dann wird ein Antrag bei der Krankenkasse gestellt.
Ja,
genau.
Den stellt man privat?
Den stellt man privat, genau. Also man kann sich natürlich Unterstützung durch die Johanniter holen oder andere Pflegedienste, aber grundsätzlich, wenn ich merke, ich werde jetzt zunehmend habe zunehmend mehr Bedarf, komme zum Beispiel nicht mehr dazu, meine Füße zu waschen oder meine Haare zu waschen oder ähnliche Dinge. Dann kann ich einen Pflegegrad beantragen. Der wird dann vom medizinischen Dienst eingeschätzt. Man kann als Angehöriger, als Klient selbst oder aber auch als Pflegedienst Hilfsmittel dazu nehmen, um überhaupt einschätzen zu können, würde ein Pflegegrad durchgehen.
Ah, okay.
Genau, also es gibt einen Pflegegradrechner, gibt einen Pflegegradrechner oder verschiedene Pflegegradrechner, unter anderem auch auf der Homepage der Johanniter Unfallhilfe oder der Johanniter. Und dort kann man den Fragenkatalog, in Anführungsstrichen den Fragenkatalog, durchspielen und sieht dann, was würde da eigentlich rauskommen und wo fehlen mir noch Einschränkungen. Ne? Also bin ich überhaupt schon, also steht der mir überhaupt schon zu? Ne? Und da möchte ich auch jedem ans Herz legen, wenn Hilfe bedarf ist, ohne Frage, wenn nicht, nicht einfach, um sich zu bereichern. Das müssen wir leider auch viel beobachten.
Ach, weil, wie funktioniert das? Man kriegt quasi das Geld selber und sucht sich dann jetzt.
Genau. Ah. Also es gibt da auch nochmal Unterschiede. Es gibt Geldleistung, Sachleistung, Pflegeleistung, also stationär, ambulant, Kombileistung gibt es auch, Kombileistung. Dass quasi Angehörige und ein Pflegedienst vor Ort versorgen. Die Geldleistungen sind so, dass derjenige nur von den Angehörigen versorgt wird und bekommt dann das Geld ausgezahlt.
Ah, okay.
Ja. Genau. Bei Kombinationsleistungen rechnet erst der Pflegedienst ab und wenn da eine Differenz besteht, bekommt das der Angehörige, der pflegerisch versorgt. Und bei Sachleistungen ist es so, dass man das quasi entweder ambulant oder stationär beantragen kann. Da gibt es auch nochmal einen Unterschied in der Höhe des Geldes. Und ja.
Spannend.
Ja, kompliziert.
Aber das ist wahrscheinlich für euch zum Nachteil, wenn Menschen das ausnutzen.
Es ist zunehmend mehr zu beobachten. Also das ist schwierig, da jetzt, also und das möchte ich nochmal betonen, man kann um Gottes Willen nicht alle über einen Kamm scheren. Wir machen aber Pflegeberatungen nach 37.3. Also wenn jemand einen Pflegegrad hat, der Pflegegeld erhält, müssen wir als Pflegedienst quasi einen Beratungseinsatz anbieten und auch fahren. Da haben wir unsere Kunden und gucken, sind die gut versorgt, haben die einen Beratungsbedarf, brauchen die zusätzliche Hilfsmittel und viele andere Sachen. Da haben wir in einigen Pflegediensten spezielle Pflegeberater auch ausgebildet, die das auch wirklich gut machen. Aber da ist eben zunehmend auch zu erkennen, dass die Leute eigentlich gar keinen hohen Pflegebedarf haben und damit die Enkelkinder refinanzieren.
Ach, schön.
Ja, Studium, Ausbildung. Der Junge braucht ein Auto. Ja. Und das ist dann immer sehr unbefriedigend, weil wir eben auch sehen, wie die Pflegewirtschaft aufgestellt ist.
Ja.
Ja. Und da ist es deprimierend und ich finde das auch immer schwierig, das den Pflegediensten oder den Pflegedienstleitungen oder auch den Pflegeberatern zugemutet wird, also die Situation einzuschätzen, ohne Frage. Aber das dann eben auch auszuhalten, wenn es mal nicht gut läuft. Ne? Also wenn A, die Versorgung vielleicht nicht gut ist oder B, zu beobachten ist, dass das Geld missbräuchlich verwendet wird.
Ja, wahrscheinlich auch, weil man dann so ein Ungerechtigkeitsgefühl hat.
Absolut, ne? Ja. Weil man eben sieht, wir haben wirklich viele Schwerstpflegefälle, die wir versorgen, zu Hause versorgen mit den Angehörigen. Die haben Zuzahlungen, da ist die Rente leer.
Und könntet ihr eine Empfehlung geben oder die Familien unterstützen, einen höheren Pflegegrad noch zu erhalten?
Machen wir, ja.
Aber es geht nicht immer.
Also nee, das geht nicht immer. Ne? Also wenn natürlich der Bedarf da ist, ja, dann kriegen wir das auch durch. Wir unterstützen auch bei Widerspruchsverfahren, wenn der Bedarf da ist. Aber grundsätzlich haben wir das auf dem Schirm. Gucken wir unsere Leute an, die wir versorgen und wenn wir sehen, da ist ein höherer Bedarf und da wäre ein größerer Pflege, also ein höherer Pflegegrad angebracht und angemessen, dann sorgen wir dafür, dass die Leute Unterstützung bekommen, den Antrag stellen und wir sind dann auch mit vor Ort, um eben die Ist-Situation tatsächlich darzustellen, wie wir pflegerisch unterstützen und wie wir pflegerisch unterstützen müssten, aber aufgrund des fehlenden Geldes eben nicht können.
Ja, also das stelle ich mir nämlich für Familien Tatsache auch echt anstrengend vor. Ich glaube, so das ist ja oft auch so ein Paragraphendschungel und da muss man sich auskennen und die richtigen Sachen reinschreiben. Und das fällt ja nicht jedem besonders einfach, So, und nee. Wenn da dann vielleicht noch eine Person fehlt, die sich da durchwurschtelt, dann steht man da. Mhm. Du hattest ja schon erzählt, dass das also für viele Menschen zutrifft, die oder auch viele Menschen zutrifft, die sich nicht mehr selber versorgen können. Mhm. Aber Pflege ist ja nicht nur für ältere Patienten da, oder?
Nein.
Nee, von wann bis wann?
Von Geburt bis zum Tod. Also wir haben auch kleine Kinder, große Kinder, die wir, also da in der Regel muss man sagen, die Kinder werden von ihren Angehörigen versorgt oder aber sind in Einrichtungen.
Ja.
Ab und zu unterstützen Kinderkrankenpflegen, die haben wir jetzt in unserem Verband nicht. Mhm. Also im Regionalverband Potsdam-Mittelmark-Fleming haben aber als Landesverband schon Kinderkrankenpflegen und auch ein Kinderhospiz.
Ja.
Eine ganz wichtige und tolle Arbeit, die da geleistet wird. Ja, also da versorgen wir auch, da beraten wir auch. Wir leisten auch Pflegeberatung bei Kindern.
Ja.
Ja. Okay. Genau.
Weil das ist ja irgendwie immer so ein Punkt, den man so ein bisschen ausblendet. Man denkt immer automatisch, alte Menschen werden gepflegt. Mhm. Und dass auch die Kinder da irgendwie, ja.
Ja, absolut.
Du hattest ganz viel erzählt, dass man tausende Fortbildungen machen kann, Wundexperte werden und so weiter und so fort. Was hast du alles gemacht, bevor, oder, also ich meine, du hast ja schon unfassbar viel gemacht, wie ich jetzt mitgekriegt habe, aber hast du irgendwie nochmal so ein, dass du gesagt, oh, da hätte ich voll Lust drauf nochmal?
Also ich habe ja das Studium Pflegegesundheitsmanagement begonnen, als ich noch im Regionalverband war. Ich glaube, ja. Und viel mehr war dann auch nicht. Also also hatte die Fortbildung oder die Weiterbildung zur Pflegedienstleitung gemacht. Die war ja existenziell, um überhaupt als Pflegedienstleitung zu arbeiten und dann eben das Studium. Jetzt muss ich überlegen, also habe ich noch spezielle Fortbildungen gemacht, die, nee, also ja, ich nehme natürlich immer an Fortbildungen teil, so die, also auch jetzt noch. Um mich da auf dem Laufenden zu halten, auch in der pflegerischen und behandlungspflegerischen, in dem Bereich, um eben auch mitreden zu können oder eben um auch bestimmte Sachen im Qualitätsmanagement ausarbeiten zu können, dann braucht man einfach auch eine gewisse fachliche Expertise. Und in der Pflege entwickelt sich das wirklich stetig weiter.
Ja, Gott sei Dank.
Immer. Hm. Immer. Das ist wirklich ein Kreislauf, der ist, also ist der Wahnsinn. Hm. Genau. Ja.
Und wärst du jetzt keine leitende Person geworden, wo hättest du dir eine Finger gejuckt, wo hättest du gesagt, da gehst du noch mal rein?
Ich glaube tatsächlich Hospiz.
Ja, wirklich?
Ja, wirklich.
Klingt voll deprimierend.
Nein, das ist total schön. Also tatsächlich hatte ich mehr als einmal die Möglichkeit, das klingt jetzt wie der Todesengel, tatsächlich mehr als einmal die Möglichkeit, jemanden auch dabei zu begleiten.
Ja, wirklich.
Krass. Mhm. Und das ist gar nicht schlimm. Also das wird so schlimm empfunden, aber die Leute sind ja am Ende ihres Lebens. Also die sterben ja nicht, weil sie angeschossen worden sind und noch ihr ganzes Leben vor sich haben, sondern die haben ihr Leben gelebt. Mhm. Die sind dankbar dafür, dass sie ihr Leben gelebt haben und sind dann an der Schwelle auch gar nicht mehr traurig darüber, dass es vorbei ist, sondern eher dankbar. Ne? Mhm. Also da fällt dann der Schmerz ab und die Sorgen, die man mit seiner Gesundheit hat. Die Leute sind ja nicht mehr, also die Leute, die wir dann begleiten, sind ja nicht mehr draußen unterwegs und können das Leben genießen, wie wir beide das tun.
Ja.
Sondern die verbringen den Hauptteil ihres Lebens nur noch in ihren eigenen vier Wänden und die einzige Freude, die da noch ist, ist, wenn mal die Kinder am Wochenende zum Kaffee kommen oder die Schwester XY vielleicht 5 Minuten länger übrig hat und beim Frühstück dabei sitzt.
Ja.
Und das ist wirklich eine sehr, sehr harmonische und kann man nicht beschreiben, ist eine sehr, sehr schöne Arbeit.
Bekommt man einen anderen Blick auf generell so Leben und Tod, wenn man sowas mal miterlebt hat?
Also wenn man älter wird, dann denkt man trotzdem darüber nach, dass das Leben viel zu kurz ist.
Ja.
Aber ja, natürlich. Mhm. Natürlich. Man sieht ja auch viel, also wir haben ja nicht nur mit alten Leuten zu tun, sondern auch mit jungen Leuten, wie du ja schon sagtest, ne? Also mit Krebserkrankten und Ähnlichen. Mhm. Wo man natürlich sein eigenes Leben auch überdenkt.
Ja.
Ja. man denkt anders darüber, glaube ich, würde ich behaupten. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwie eine große Angst ist, davor irgendwann mal gehen zu müssen oder eher die Angst davor, krank zu werden.
Ja, ja.
Okay. Die auf jeden Fall, weil man einfach auch sieht, was das manchmal für ein Leidensweg ist. Aber davor aus dem Leben zu scheiden, ich glaube, das größte Problem dabei sind immer die Angehörigen. Der Mensch, der geht, der hat damit nicht die Probleme wie die Angehörigen, die dann trauern.
Ja.
Ja, also meine Auffassung, mein Empfinden.
Ja, könnte schon. Also, weil ich stell mir mal gar nicht meinen eigenen Tod vor. Ja, nee. Sterbe nicht. Aber Tatsache, also wenn ich, auch so wie du es gerade erzählt hast, bei mir ist immer so das Gefühl, oh Gott, ganz furchtbar, weil die ist ja dann weg, die Person. Ja.
Genau, aber das Problem hast du und nicht mehr die Person. Ja, ne? Also genau. Die Person ist vielleicht einfach dankbar dafür, dass das Leiden vorbei ist.
Ja.
Du bist diejenige, oder oft, nicht du im Speziellen, ja, aber oft ist es so, dass die Angehörigen diejenigen sind, die wirklich an jeder Hoffnung festhalten und versuchen, denjenigen im Leben zu behalten.
Ja.
Ja, und viele das ist immer so esoterisch, aber viele können dann einfach nicht gehen, obwohl die Zeit schon lange da ist.
Ja.
Und der, ja.
Man krallt sich dann so.
Genau, genau.
Das knüpft an eine Frage an, die ich mir vorher auch vorbereitet hatte. Wenn ich jetzt selber nicht mehr in der Lage bin zu entscheiden, also man könnte ja vielleicht auch irgendwann einfach sagen, ich möchte bestimmte Maßnahmen zurückfahren, nun bin ich vielleicht gar nicht mehr ansprechbar, aber noch am Leben. Wie funktioniert das? Vielleicht sind ja auch gar keine Angehörigen mehr, die das entscheiden. Also vielleicht beide Varianten, wenn welche da sind.
Also ja, wenn Angehörige da sind, ist es natürlich wichtig, dass man, dass die Angehörigen auch in meinem Sinne entscheiden. Was ich jedem, also wirklich jedem jungen Menschen, jungen Erwachsenen rate, ist, macht eine Vorsorgevollmacht oder aber zumindest eine Patientenverfügung, dass, wenn euch was passiert, derjenige auch weiß, also der Krankenwagenfahrer und Co. alle wissen, wie ist hier zu verfahren. Wie hat derjenige sich das gewünscht? Natürlich sollte man den auch regelmäßig evaluieren, weil wenn ich beispielsweise gerade erkrankt bin, sind meine Entscheidungen anders, als wenn es mir gut geht.
Ja.
Ja, wenn der Fall eintritt, dass ich mir selber nicht mehr helfen kann und habe keine Angehörigen, dann besteht immer die Möglichkeit eines Betreuers. Man kann einen amtlichen Betreuer berufen, der dann quasi meine Entscheidung mit unterstützt. Ja, muss nicht zwingend immer für die gesamten Bereiche. Man kann auch sagen, okay, ich brauche jetzt hier jemanden für die Gesundheitsfürsorge. Ja, man kann da quasi verschiedene Bereiche des Lebens betreuen lassen.
Aber den muss ich auch selber beantragen?
Nein, kann theoretisch der Pflegedienst machen oder aber ein Freund, ein Angehöriger. Okay. Oft ist es so, dass Angehörige sagen, ich bin hier total überfordert, ich brauche jemanden, der mir an die Seite gestellt wird.
Ja.
Dann kann man das auch gemeinsam machen. Ja, also dann kann man auch quasi einen gesetzlichen Betreuer beantragen oder beauftragen, der einfach mit unterstützend tätig ist. Ne? Also gerade für wirtschaftliche Belange zum Beispiel.
Ja, okay. Verstehe. Okay, dann wäre ja noch die Frage, darf ich auch frei entscheiden, wer mich pflegt?
Also grundsätzlich kannst du immer frei entscheiden. Ja, also wenn du jetzt Pflegebedürftiger bei uns bist und wir versorgen dich, und du hast eine schwere Antipathie zu einem Mitarbeiter, dann kannst du entscheiden, ich kann mich von dem nicht versorgen lassen, funktioniert nicht. In der Regel ist dieses Gefühl meistens beidseitig.
Ah, ja, okay.
Dass auch der Mitarbeiter sagt, oh, irgendwie, also das harmoniert nicht, das ist weder für den Pflegebedürftigen noch für mich schön. Du kannst auch sagen, ich möchte von keinem Mann versorgt werden.
Ah, okay.
Ja, als Frau. Allerdings muss ich auch ganz klar sagen, in der heutigen Zeit, wo wir kaum noch Pflegekräfte, gute Pflegekräfte bekommen, ne, wir wollen ja weiterhin qualitativ gute Arbeit leisten, können wir solche Wünsche bei traumatisierten Patienten gewährleisten. Mhm. Ja, also beispielsweise eine Frau, die Vergewaltigungen erleben musste oder ähnliches. Da können wir da darauf eingehen.
Ja.
Bei Patienten, die grundsätzlich erstmal eine ablehnende Haltung gegenüber jedem Mitarbeiter haben, der kommt, da können wir nicht drauf eingehen. Dann gibt es noch viele andere Pflegedienste, die gewählt werden können.
Okay.
Also für uns ist das wichtigste Gut natürlich unsere Mitarbeiter, und wenn es tatsächlich Situationen gibt wie Traumata oder ähnliches, dann können wir da drauf eingehen und da mit dem zu Pflegenden Gespräche führen, wie man die Situation handelt. Aber einfach nur, weil mir die Nase nicht passt, schwierig. In der heutigen Situation schwierig.
Ja. Wie entscheidet sich denn mein Pflegegrad? Und was, also wie viele Stufen gibt es überhaupt? Und was passiert bei der kleinsten? Und was ist so der Extremfall?
Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt 5 Pflegegrade. Pflegegrad 1, da habe ich theoretisch nur ein Budget von oh, jetzt muss ich schwindeln.
Musst du auch gar keine Zahlen nennen, ja. Aber was man so vielleicht.
Also da, genau, also im Pflegegrad 1 kann ich quasi pflegerische Leistungen über diesen Paragraph 45 erhalten. Also das Budget ist so gering, dass man da jetzt keine großen Sachen machen kann. Da kann man vielleicht einmal die Woche beim Haarewaschen unterstützen.
Ah, okay.
Ja, viele nutzen das, um hauswirtschaftliche Unterstützung zu bekommen. Ne, also mal den Boden saugen, die Wäsche machen, solche Sachen. Die Sachen, die mir eben tatsächlich schwer fallen oder aber beim Einkauf unterstützen. Im Pflegegrad 2, also das ist immer schwierig zu sagen, ne? Also wir können im Pflegegrad 2 jemanden haben, der wirklich vollumfänglich Pflegebedarf, den wir wirklich täglich pflegerisch versorgen müssen.
Ja.
Wo dann ein Höherstufungsantrag gestellt wird, meistens auch durchgeht, aber da werden ja immer verschiedene Aspekte betrachtet, und jeder empfindet sich selbst als das ist individuell, wie sich jeder empfindet. Ne? Mhm. Also der eine sagt, okay, ich brauche hier eben nur Unterstützung beim Füße waschen, und der andere sagt aber, nee, ich brauche Unterstützung komplett, weil ich möchte eben wirklich von Grund auf sauber sein und kann das nicht mehr ausrichten.
Ja,
okay. Im Pflegegrad 5 ist es tatsächlich so, in der Regel versorgen wir selten Pflegegrad 5 Patienten, die sind dann stationär untergebracht, oder aber das ist nur mit der Familie zu handeln.
Mhm.
Ja, das ist sonst in der Häuslichkeit eher schwierig.
Okay.
Ja. Pflegegrad 3 und 4 haben wir einige. Da ist eben wirklich tatsächlich morgens und abends die Versorgung notwendig.
Ja.
Also wenn die Familie spielt eine Rolle, dann versorgt die Familie abends oder aber morgens, je nachdem, kann man auch individuell absprechen.
Mhm.
Wenn jemand im Schichtdienst arbeitet und sagt, Mensch, die Woche kann ich morgens, nächste Woche kann ich abends, da sind wir flexibel.
Ah, okay, das geht.
Also da, genau, da versuchen wir dann schon zu unterstützen. Viele, es gibt ja ein separates Tagespflegebudget.
Mhm.
Darüber beraten wir sehr gerne, und das ist für uns als Pflegedienste auch eine unwahrscheinliche Erleichterung, manchmal auch eine Erschwernis, weil die Zeiten immer kritisch sind am Morgen.
Ah, okay.
An den Tagen, wo derjenige in die Tagespflege geht, aber wir wissen, derjenige ist gut versorgt.
Ja.
Derjenige ist gut versorgt, denn die Versorgung ist auch mittags meistens nötig. Ne? Also ein Toilettengang, der oft zu Hause nicht mehr möglich ist in der Tagespflege, aber mit Unterstützung schon.
Mhm.
Dafür gibt es ein Budget, und ich möchte wirklich jedem ans Herz legen, nutzen Sie das auch.
Ja, ja. Also ich sage mal gerne, Tagespflege ist quasi Kindergarten bloß für ältere Menschen.
Ja.
Genau, okay.
Ja, genau, ganz charmant ausgedrückt ist Tagespflege Kindergarten für unser Klientel.
Ja, genau. Weil ich glaube, das kann sich gar nicht jeder vorstellen.
Nee, aber tatsächlich ist das der Nagel auf dem Kopf. Ja. Also wir unterstützen bei Toilettengängen, wir bespaßen, wir feiern, wir sind da für Alltagsprobleme, wir unterhalten uns mit den Angehörigen, gibt Angehörigenabende, wir basteln, wir arbeiten mit Holz,
Ja,
Mittagsschlaf. Mittagsschlaf, genau. Da sind wir breit aufgestellt, ja. Und die Leute, die zu uns kommen, sind vielleicht anfangs ein bisschen skeptisch, weil eben dieses Kindergarten für Erwachsene kommuniziert wird. Da möchte man natürlich nicht gerne hin, ja. Mhm.
Ja.
Wenn die dann aber da sind und sehen, ach, da kommt aber hier Freundin XY und mit der kann ich eigentlich Kaffee trinken und die ganze Zeit schnattern.
Ja.
Na wunderbar. Und dann liest mir noch jemand aus der Zeitung vor, was will ich mehr?
Eigentlich schon. Mhm. Wie könnte man es charmanter beschreiben? Das ist nicht so.
Ja. Also, ja, wie könnte man das charmanter beschreiben? Ja, als Tagespflege.
Ja. Okay, stimmt.
Ja, naja, das ist schwierig. Ja, als. Ja. Wenn mir was einfällt, werfe ich es einfach zwischen.
Ja, ist okay.
Ja.
Das sind ja jetzt alles Sachen. Also, zwei Fragen habe ich noch. Mhm. Einmal, wenn ich jetzt einen Pflegegrad habe, kann ich entscheiden als Person, welche Dienstleistungen sozusagen ich gerne über den Pflegedienst ausgerichtet haben möchte?
Ja, genau.
Ja,
Genau. Also, wenn du Unterstützungsbedarf hast, dann vereinbaren wir einen Termin. Mhm. Und in dem Termin gucken wir dann gemeinsam, wo ist der Bedarf?
Ja.
Ja? Okay. Also ist der Bedarf eher in der Körperpflege, benötigst du Unterstützung beim Bettmachen oder aber bei der Hauswirtschaft, beim Einkaufen? Klar, in der Regel ist es Pflege, aber auch Hauswirtschaft ist existenziell. Ja, wenn man einen bestimmten Standard hat, den man sein Leben lang aufrechterhält und irgendwann aber die Ecken nicht mehr richtig sieht oder aber auch nicht mehr richtig reinigen kann, wie auch immer, dann möchte man diesen Standard beibehalten und dann bucht man uns.
Mhm. Mhm. Würdet ihr mit mir auch zum Arzt fahren?
Also fahren selbst nicht.
Ah ja.
Also wir würden dich begleiten, wenn du dir ein Taxi nimmst, kommt die Schwester gerne mit. Wir transportieren aber niemanden hin und her. Wir haben einen Fahrdienst. Wenn du jetzt tatsächlich zum Arzt musst, dann kann der Fahrdienst dich bringen. Wir können uns dann dort vor Ort treffen. Da unterstützen wir gerne, wenn du das nicht alleine schaffst. Aber wir fahren dich nicht von A nach B.
Ja, okay.
Also der Wunsch ist immer groß in unserer Pflege-Community, nicht nur von unseren Patienten, sondern auch von unseren Mitarbeitern. Aber aus versicherungstechnischen Gründen haben wir das abgewählt. Wir haben dafür einen Fahrdienst. Wenn, dann bitte darüber.
Da sind wir ja zum Glück auch groß aufgestellt.
Genau, da sind wir groß aufgestellt und da gibt es auch gute Absprachen. Ne? Also der Fahrdienst spricht das mit der Pflege ab und dann kann das ganz harmonisch und wunderbar funktionieren.
Mhm. Mhm. Es gibt ja auch Situationen, dass der Fahrdienst Patienten zur Tagespflege bringt, oder?
Genau, wir haben ja zwei Tagespflegen. Mhm. Einmal in Michendorf, einmal in Potsdam. Wirklich ganz fantastische Tagespflegen, muss ich jetzt mal schwärmen. Die sind wirklich super. Die sind sehr kreativ und toll. Und wir haben tatsächlich nur unseren Fahrdienst. Mhm. Unser Fahrdienst bringt unsere Tagespflegegäste in unsere Tagespflegen.
Ja.
Und zwar täglich.
Ah ja, stimmt. Ist ja eine Betreuung Montag bis Freitag.
Genau, Montag bis Freitag, Wochenende nicht. Aber da haben die Leute in der Regel genug zu tun. Von Montag bis Freitag, von 8 bis 16 Uhr. Der Fahrdienst holt ab und bringt wieder nach Hause, bis an die Haustür.
Ja, super.
Genau.
Schon guter Service.
Ja, das ist super. Ja.
Und wird das alles über den Pflegegrad finanziert oder muss ich da auch selber Geld in die Hand nehmen?
Also in der Regel muss ich auch selber Geld in die Hand nehmen. Mhm. In der Tagespflege ist es so, je nachdem welcher Pflegegrad vorhanden ist, also eine Investkosten muss man immer tragen.
Ja.
Investitionskosten sind quasi zusätzlich.
Mhm.
Die werden individuell verhandelt, sind jetzt aber auch nicht so eine große Kostenposition. Die großen Kostenpositionen sind tatsächlich Zuzahlungen, wenn der Pflegegrad ausgeschöpft ist.
Ah, okay.
Wenn der Pflegegrad ausgeschöpft ist, dann kommen Zuzahlungen auf mich zu. In der Tagespflege kann ich das aber so regeln, dass ich sage, okay, ich komme nur an einem Tag oder an zwei Tagen. Zwei Tage sind schon sinnvoll, ein Tag ist immer ein bisschen schwierig, weil man sich jede Woche irgendwie wieder neu daran gewöhnen muss. Zwei Tage sind schon sinnvoll, um da eine gewisse Kontinuität zu haben und sich nicht immer wieder fremd zu fühlen.
stelle ich mir jetzt Tatsache mit demenzkranken Patienten schwer vor.
Genau. Gerade bei Demenzerkrankten sollte das über einen Tag hinausgehen und nicht nur einen Tag sein. Wenn ich jetzt einfach nur mit meiner Freundin Elfie einen Kaffee trinken will, ja, dann geht auch einmal in der Woche.
Ja.
Ne?
Okay. Ja. Jetzt hattest du ja schon angeschnitten, dass es verschiedene Pflegeformen gibt. Also ich persönlich kenne die ambulante und die stationäre und eben unsere Tagespflegen. Ich habe aber gesehen, dass es auch noch betreutes Wohnen und so ein Mehrgenerationshaus gibt. Was kennst du, was sind die Unterschiede und was bieten wir an?
Okay. Also, wir bieten ambulante Pflege, Tagespflege, Wohngemeinschaft, eine Pflegewohngemeinschaft haben wir bei uns im Verband. Und dann haben wir Servicewohnen. Betreutes Wohnen haben wir nicht. Betreutes Wohnen ist in der Regel tatsächlich mit jemandem, der da rund um die Uhr für die Betreuung auch zuständig ist. Der ist, der da Veranstaltungen organisiert und ähnliches. Das haben wir nicht. Wir haben ein Servicewohnen mit Servicevereinbarungen, wo man quasi bestimmte Serviceleistungen wie zum Beispiel einen Concierge-Dienst als Ansprechpartner bietet. Das haben wir. Unsere Wohngemeinschaft, da ist 24 Stunden jemand vor Ort. Da haben wir auch eine Servicevereinbarung für die 24-Stunden-Präsenz. Genau. Und da wird Pflege ganz normal erbracht. Ist wird oft mit dem stationären Setting verwechselt oder aber übereinander gelegt, ist aber doch anders. Also die finanzielle Struktur ist eine andere, also die genau, ja, die Versorgungsstruktur auch ein bisschen. Ne? Also in der Regel ziehen die Leute, die in eine ambulante Wohngemeinschaft ziehen, mit einem Pflegegrad 2 ein, 1, 2, sodass das in der Regel alles noch so ein bisschen selbstbestimmter ist. Genau.
Und unsere Wohngruppe, wo ist die?
Die ist in Potsdam, die ist im Johanniterquartier in Potsdam, gehört da ins Konzept und
Und die haben ja also quasi den Concierge und auch Veranstaltungen und alles Mögliche. Können
die mitnutzen, genau. Mehr Generationenhäuser haben wir nicht, allerdings ist da jetzt auch nicht unbedingt pflegerischer Background notwendig. In der Regel ist es ja so, dass da verschiedene Generationen miteinander leben, um sich quasi zu unterstützen. Ne?
Ja.
Also die Alten kümmern sich um die Kinder, die, die arbeitende Gesellschaft, wie wir sie beispielsweise sind, die sorgen dann für die Versorgung, Einkäufe, ähnliche Sachen. Wie man sich da strukturiert, kann ich gar nicht genau sagen. Spannende Sache, eine tolle Sache, wird darauf hinauslaufen, dass wir davon mehr brauchen, von mehr Generationenhäusern. Genau.
Ja.
Ja.
Aber am meisten wahrscheinlich haben wir die ambulante Pflege.
Genau.
Ja.
Wir selbst hier haben 5 ambulante Pflegedienste im Regionalverband. In Luckenwalde, Michendorf, Potsdam, Großbeeren und Elitz. Relativ große Standorte. Michendorf ist im Johanniterquartier Michendorf. Potsdam ist nicht mehr im Quartier, weil Potsdam sehr groß geworden ist. Die sind jetzt trotzdem immer noch in Potsdam-West. Genau. Das ist unser Kerngebiet, kann man so sagen.
Und ihr fahrt dann quasi, also wie muss ich mir so einen Tag in der ambulanten Pflege vorstellen? Vielleicht so offen gestellt die Frage.
Die Schwestern und Pfleger kommen morgens um 5:30 und trinken erstmal einen Kaffee.
Ja, Logo.
Ne? Also man muss sich erstmal austauschen, wie war der gestrige Tag? Gab es was Aufregendes auf der Arbeit natürlich, aber meistens privat. Ja, muss ja gucken, wie geht's den Kindern.
Ja, Logo.
Ja. Und dann greifen sie tatsächlich schon alle Schlüssel, lesen nochmal die Übergabe. Wir arbeiten mit MDA-Geräten, also mobile Endgeräte, die, wo die Touren erfasst werden. Also Zettelchen gibt's bei uns nicht mehr.
Ja.
Damit fahren die dann ihre Tour. Damit fahren die von Patient zu Patient, zur Pause zum Patient, versorgen die und kommen dann hoffentlich happy wieder zurück, weil alles gut gelaufen ist, sind natürlich auf sich alleine gestellt, haben aber trotzdem jederzeit die Möglichkeit, die Rufbereitschaft anzurufen oder auch die Pflegedienstleitung, je nachdem.
Ja.
Man ist zwar alleine unterwegs, hat aber dennoch immer im Background irgendjemanden, der mit unterstützen kann, wenn gar nichts geht.
Genau. Man ist auch wirklich immer alleine unterwegs.
Man ist immer alleine, Also ja, in der Regel ist man immer alleine unterwegs, es sei denn, man hat einen Schüler mit.
Ja, gut.
Zum Beispiel, weil man Praxisanleiter ist oder aber weil der Praxisanleiter gerade nicht da ist. Manchmal haben wir auch mehrere Schüler parallel. Dann ist jeder mal mit dem Praxisanleiter unterwegs und sonst werden die Schüler dann in den Touren verteilt.
Also, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur meine Horrorvorstellung. Es klingt viel, also anders. Du erzählst Pflege sehr romantisch. aber trotzdem habe ich manchmal noch so wahrscheinlich Vorstellungen, die nicht stimmen. Wenn ich jetzt alleine im Auto unterwegs bin, ich komme bei irgendeinem Patienten an, was mache ich denn, wenn der nicht mehr ist? Also das kann ja vermutlich durchaus passieren.
Also grundsätzlich, eine Kollegin von mir hat mal gesagt, Pflege ist nicht sexy.
Ja.
Pflege ist bestimmt nicht sexy, aber Pflege ist dankbar und gut. Und ja, es kann natürlich die Situation vorkommen, dass ich zu meinem Bezugspatienten komme und der ist nicht mehr. Aber, also A, entweder kann ich das ab, weil war Teil meiner Ausbildung und ja, die Pflege hat ein dickes Fell. Die Pflege hat ein dickes Fell. Also da trainiert man sich über die Jahre auch an. Man hat viele schlimme Sachen gesehen. Ne? Also nicht nur ich, sondern im Speziellen auch die Mitarbeiter, die draußen jeden Tag ihr Bestes geben. Und es besteht die Möglichkeit, dass das passiert. Dann rufe ich die PDL an, teile mit, ist verstorben. Wenn ich in der Lage bin, meine Tour weiterzufahren, fahre ich meine Tour weiter und die PDL kümmert sich. Also kommt immer drauf an. Kümmert sich zumindest darum, falls ich vor Ort bleiben möchte, dass nochmal alles verteilt wird, dass ich mir keinen Druck habe, dass ich noch Patienten nicht versorgen muss. Oder aber gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Szenarien, wie das gelebt wird.
Ja.
Ich kann, aber ich muss nicht die letzte Waschung durchführen. Also es ist keine Verpflichtung. Je nachdem, ob man das kann oder nicht. Ne? Klar, wäre schön, wenn derjenige nochmal ordentlich zurechtgemacht wird, nochmal das Fenster aus. Es gibt verschiedene Rituale, die wir so haben. Ist individuell. Also ich muss, wenn ich das nicht kann, muss ich das nicht machen. Wenn ich das kann, dann kann ich alles machen, wo mir der Sinn nach steht, einfach auch um Abschied zu nehmen. Ne? Also wenn es ein Bezugspatient von mir ist, bin ich irgendwie Familie. Bin ich Familie, es ist so. Und habe die in der Regel dann auch ein paar Jahre versorgt. Da entstehen Emotionen und entweder ich kann damit umgehen oder nicht, aber wir sind für jeden Fall gewappnet.
Und gibt es auch so Auffanggesprächspartner, weiß ich gar nicht, eine Seelsorge, jetzt ganz doof gedacht, falls ich das mal nicht kann? Kann ja auch sein, dass jede Beziehung zu jedem Patienten ganz anders ist.
Also ja, na klar. Also erstmal ist die Pflegedienstleitung natürlich immer da und würde auch Seelsorge organisieren oder aber, jetzt komme ich gerade nicht auf das Wort, aber das ist ja immer so, Vorführeffekt. Ach, Mensch, komme ich noch drauf.
Aber es gibt quasi Möglichkeiten für Austausch, was auch immer.
Ja, gibt es.
Ich meine, es ist ja jetzt kein Unfall, den man jetzt unvorbereitet erleidet sozusagen. Ne?
Also kann natürlich auch vorkommen.
Ja.
Kann natürlich auch vorkommen, dass jemand ungünstig stürzt und dann eben so
blöd.
Blöd.
Ja, Tatsache.
Es gibt für alles Möglichkeiten. Ne? Wir haben ja einen Regionalfahrer, an den man sich auch wenden kann für solche Fälle. Aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten. Genau. Aber die Pflegedienstleitung, die ist der erste Ansprechpartner, das ist die erste Vertrauensperson. Aber manchmal hat man auch im Team einfach so seinen Homie, wo man sagt, komm, ich muss jetzt mal mit dir reden, drückt mir auf der Seele.
Ja.
Ja.
Okay.
Ja.
Was ist der Unterschied zu einer stationären Pflege?
Na, ambulant bin ich einfach zu Hause.
Ja.
Ich lebe zu Hause, habe meinen Alltag, muss mich nicht an eine Fremdstruktur wenden, sondern meine Struktur weiterleben.
Ja.
Und das kann man so lange wie möglich machen. Wichtig ist eben oft, dass familiäre Unterstützung auch da ist. Dass man sich nicht alleine auf einen ambulanten Pflegedienst verlässt, wenn man eben schon schwer pflegebedürftig ist.
Gibt es einen Punkt, wo man sagt, das geht gar nicht mehr?
wenn auch Nachtsversorgung erforderlich ist. Ah, okay. Also wir sind zum Beispiel, wir fahren zum Beispiel nicht nachts raus. Mhm. Ja, im Notfall, klar. Wenn ein pflegerischer Notfall ist, dann sind wir da verpflichtet. Also wir müssen eine 24-Stunden-Rufbereitschaft sicherstellen. Aber wenn jemand nachts versorgt werden muss, dann machen wir das in der Regel nicht. Mhm. Also machen wir. Können wir nicht.
Nicht planmäßig quasi.
Genau, nicht planmäßig. Ja. Also klar, in Notsituationen haben wir keine andere Wahl, aber nee, dann ist stationär einfach notwendig. Ja. Wir können auch mittlerweile selten 5-6 Einsätze am Tag gewährleisten.
Wie viele Einsätze fahrt ihr so?
Na ja, 4 ist schon.
Ja.
Ja. Mhm. Also klar, ein in der Woche, von einem in der Woche bis 4 am Tag ist alles möglich. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist dann schwierig zu gewährleisten. Mhm. Also einfach in der Planung schlecht zu berücksichtigen.
Ja, weil das Personal fällt ja dann wahrscheinlich nächsten Tag aus, oder? Wie funktioniert das denn?
Genau, also naja, kommt drauf an, ne? Also wir haben ja verschiedene Dienste. 4 Einsätze wären jetzt wahrscheinlich in 2 oder 3 verschiedenen Diensten. Ne? Frühdienst, Mittagsversorgung und Spätdienst. Mhm. Mittagsversorgung wird immer da geplant, wo die Tour am kürzesten, also wo es passt. Ne? Also wir haben ja feste Touren, aber mal fehlt dann eben jemand zum Duschen, der nur von Montag bis Mittwoch ist. Dann wird es da geplant. Dann guckt man natürlich auch mal, welche Stunden haben die Mitarbeiter? Haben die Überstunden oder haben die gerade eben nicht so viele Stunden? Mhm. Dann kann man das auch darüber planerisch regeln.
Aber ist schon auch ein kompliziertes Konstrukt.
Ist ein kompliziertes Konstrukt. Die Mitarbeiter haben schon feste Arbeitszeiten, muss man ganz klar sagen. Die werden ja laut Dienstplan festgelegt. Mhm. Und danach können die Mitarbeiter sich auch richten. Ja. Also ganz klar, ne? Aber ja, ist kompliziert. Also für die Pflegedienstleitung. Ja. Aber die hat das gelernt, die machen das gerne. Mhm. Die haben dann natürlich auch so einen organisatorischen Background. Also die haben da Spaß bei.
Ja, ja? Okay. Wo stellen sich das gerne zurecht?
Genau, genau.
Für mich als Einzelperson heißt es ja nur, ich muss an dem Tag da sein.
Genau.
Bin dann da, nach Möglichkeit.
Ja, genau.
Okay, gibt es bei uns als Johanniter irgendwas, wo du sagst, da sind wir besonders gut drin, da haben wir, sind wir anderen eine Nasenlänge voraus, weil wir irgendwas erneuert haben? Keine Ahnung, so in die Richtung?
Also, wir gehen mit der Zeit. Mhm. Sind wir jemandem voraus, ist immer so ein bisschen schwierig. Ja, insofern, dass wir beispielsweise Stundensätze anbieten. Mhm. Gibt mittlerweile welche, die nachgezogen haben, aber wir haben ja 2018 das erste Mal selbstständig verhandelt. Mhm. Und zwar nicht mehr Leistungskomplexe, also dass man sich quasi eine große Körperpflege oder eine kleine Körperpflege kauft, sondern man kauft sich Zeit bei uns. Mhm. Das ist schon ein maximaler Fortschritt. Mhm. Also einfach, weil man damit deutlich flexibler und individueller ist. Man kann eine deutlich individuellere Versorgung gewährleisten. Der Mitarbeiter, der Klient, der kauft beispielsweise eine halbe Stunde. Mhm. Ja, wir haben schon auch einen Plan, der dahinter steht. Ne? Also in der halben Stunde wissen wir schon, was gemacht werden muss. Wenn der Klient aber beispielsweise sagt, ich kann heute nicht aufstehen, mir ist schwindelig, dann muss man nicht zwingend die Körperpflege, weil man die so verkauft hat, erbringen, sondern dann kann man sich individuell der Situation anpassen. Mhm. Und diese Flexibilität habe ich quasi bei Leistungskomplexen nicht.
Mhm. Mhm. Verstehe.
Ja.
Dann musst du quasi das machen, durchziehen.
Genau. Und da sind wir als Landesverband Berlin-Brandenburg tatsächlich Vorreiter.
Ach,
die Johanniter. Ja. Also wir haben jetzt einige, ich glaube, es gibt parallel nur noch 1 oder 2 weitere Einrichtungen in Brandenburg, die ebenfalls Zeitvergütung haben, alle anderen, also reine Zeitvergütung, ne? Also dazu muss man sagen, reine Zeitvergütung. Die anderen haben tatsächlich noch Leistungskomplexe oder aber ein Kombisystem.
Mhm. Okay, verstehe. Und nachdem du das alles so erzählt hast, würdest du dich bewusst auch für eine Pflege entscheiden? Also über einen Anbieter?
Ja.
Ja.
Na, wenn ich mir nicht mehr helfen kann, dann habe ich ja wenig andere Wahl, ne?
Also ja, oder also ich meine, du hättest ja eventuell deine Familie, die hoffentlich für dich dann da ist, aber.
Ah ja, also mein Sohn ist Pädagoge.
Ja.
Möchte mich von meinem Sohn nicht versorgen lassen. Die Kommunikation ist schon sehr schwierig.
Wirklich, dabei können die doch gut kommunizieren, oder nicht?
Ja, überkommunizieren.
Ach so, ja.
Also das ist mein Nervensystem überhaupt nicht gewohnt, diese Überkommunikation.
Ja.
Diese sensible, für mich persönlich als sehr rauer Mensch, sehr sentimentale, überschwängliche Kommunikation. Ich liebe mein Kind, aber um ja. Himmel.
Okay.
Mama, ich möchte Pädagoge werden. Oh nein, kein Pädagoge in der Familie. Sind tolle Menschen, um Gottes Willen.
Ja, haben wir auch ein paar von. Brauchen wirklich. Wir noch mehr?
Ja, toll und tolle Menschen, wirklich. Ja. Hm. Aber wenn man eine Herausforderung auf Arbeit hat, einen herausfordernden Job, dann hat man einfach auch wenig Nerv, sich damit noch auseinanderzusetzen.
Hm. Und dann wird man lieber doch von einer anderen Person gepflegt, die da vielleicht ähnlich
geartet ist. Ja.
Okay.
Aber ich würde mich nicht von denen nicht dann versorgen lassen, weil ich kenne ja die ganzen jungen Leute, die jetzt nachkommen und die würden zu mir kommen.
Ja, das ist ein Punkt.
Und das, glaube ich, wäre mir unangenehm, wenn man so meinen Verfall sieht.
Ja, kann ich verstehen.
Ich glaube, damit hätte ich persönlich ein Problem, obwohl ich qualitativ immer die Juanita wählen würde.
Ja,
wir haben alle unsere Pflegedienste haben in diesem Jahr durch den medizinischen Dienst eine 1,0 erhalten.
Ja, das
ist
natürlich
und das gut. Ist qualitativ wirklich vorzeigbar, definitiv.
Ja.
Jeder einzelne Dienst.
Da musst du noch mal tief in dich gehen.
Ich kann ja das Bundesland wechseln, dann zieh ich halt nach Sachsen-Anhalt.
Da kennst du keinen.
Da kenne ich keinen.
Haben die auch eine 1,0?
Also zumindest haben die auch eine ganz tolle Fachbereichsleitung. Okay. Ich gehe davon aus. Ja. Ich gehe davon aus.
Ja, aber das kann ich verstehen. Also man ist ja so dicht dran und dann. Mhm.
Ja, absolut.
Ja. Ich habe noch einen Teil vorbereitet.
Oh je.
Der darf gerne mit einem großen Augenzwinkern betrachtet werden, aber es gibt ja zu jedem Beruf, wie du es eben schon bei den Erziehern gemacht hast, Klischees und Vorurteile. Mhm. Und die gibt es natürlich auch in der Pflege. Und du darfst gerne deine Emotionen dazu freien Lauf lassen oder sagen, ob du sagst, ja, ist was dran oder ist überhaupt nicht so. Also das allergrößte Klischee ist natürlich in der Pflege, trinke ich nur Kaffee und wische Ärsche.
Mhm. Ja, dieses Klischee wird auch über Jahre hinweg nicht abgelegt, obwohl die Pflege sich deutlich professionalisiert hat in den Jahren. Ja, und unsere Schüler, glaube ich, hören das auch heute noch.
Ja.
Und dennoch muss ich ganz klar sagen, das ist das Allerletzte, was dazu gehört. Ja, das wird gemacht. Kaffee trinken natürlich.
Ja, gleich morgens.
Und tatsächlich auch der stärkste Kaffee. Also wenn ich in die Pflegedienste komme, sage ich schon immer, ich kann keinen Schwesternkaffee vertragen.
Ja, wirklich, ja.
Wirklich, da steht der Löffel. Da steht der Löffel drin. Und dennoch ist in Anführungsstrichen Arsch abwischen überhaupt nicht das, was primär den Job ausmacht, sondern die Ganzheitlichkeit.
Mhm.
Der Patient, der Kunde, der wird ganzheitlich gesehen. Da geht es wirklich vom Kopf bis Fuß, von Psyche über alles.
Mhm.
Ja, wir sind Therapeuten, wir sind Freunde, wir sind Familie und ja, wir sind natürlich auch Versorger, aber das muss unbedingt ganzheitlich betrachtet werden.
Ja. Ich habe noch eins.
Mhm.
Pflegekräfte sind Verkehrsraudis.
Ja.
Ja?
Unbedingt.
Also auf jeden Fall die in der ambulanten Pflege.
Hängt mir heute noch nach.
Ja, wirklich. Oh, weia. Was passiert, wenn ihr selber einen Strafzettel bekommt oder einen Blitzer?
Ja, dann ärgern wir uns.
Müsst ihr die selber bezahlen?
Natürlich.
Ja.
Also das schon, wir versuchen natürlich, dem Einhalt zu gebieten. Ne? Mhm. Also es gibt Gespräche, das ist auch immer wieder Thema in Dienstbesprechungen.
Ja.
Wir haben ja nur auch so einen hübschen Sticker viele Jahre gehabt, auf dem stand Fahrstil okay. Da kamen tatsächlich auch Anrufe. Auch heute kommen noch ab und zu mal Beschwerdemails, aber die halten sich in Grenzen.
Okay.
Ne? Also es ist nicht so, dass die Schwestern jetzt wirklich wie die Besenkten durch die Gassen fahren. Nee, natürlich haben wir mal stressige und schnelle Einsätze, die notwendig sind, aber ja.
Ja.
Nee, Also die machen ihren Job gut und die versuchen sich auch an, die an den Verkehr, an die Verkehrsregeln zu halten, machen es in der Regel auch.
Ja.
Und es gibt ja tatsächlich auch regelmäßig Fahrsicherheitstrainings für die Schwestern, dass wir dem damit quasi entgegenwirken.
Ja, aber das cool. Ja. Also ist ja auch wichtig.
Ja, absolut.
Wenn die da den ganzen Tag im Auto.
Ja, absolut. Aber dabei natürlich Kaffee trinken. Ja?
Deshalb wahrscheinlich der Rowdy mit dem Kaffee in der Hand.
Genau.
Einhändig slidend im Regen. Ein Klischee, das sich wahrscheinlich jetzt erst entwickelt, ist, dass viele Mitarbeitende nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Aus dem nicht deutschsprachigen Raum. So,
ja.
Ist richtig.
Gibt es auch, na klar.
Hm. Aber ist es schon, also macht es die Mehrheit aus?
Nein, macht nicht die Mehrheit aus, aber wir sind dankbar für jeden, den wir dazu gewinnen können.
Ja.
Wunderbare Menschen, wunderbare Fachkräfte, wunderbare Pflegekräfte. Dankbar für jeden, den wir haben. Wir haben ausländische Auszubildende, die sind fantastisch. Ja, also die bringen unser Team ja dahin, wo es ist.
Ja.
Und zwar in die richtige Richtung. Das sind die Menschen, die uns absolut bereichern. Wir sind dankbar, wir sind tolle Teams und jeder hat sein Recht, bei uns tätig zu sein.
Ja, also aber ein bestätigtes Klischee, nur kein schlimmes.
Nee, absolut nicht. Ja.
Aber gehört ja auch dazu.
Ja, also, und Gott sei Dank, Gott sei Dank.
Ihr habt keine Zeit für die Patienten und arbeitet immer unter Zeitdruck.
Nö, wir zum Beispiel nicht, weil wir haben ja Zeit.
Stimmt, hast du ja gesagt.
Wir haben ja keine Leistung mehr, die innerhalb bestimmter Zeitvorgaben erbracht werden muss, sondern wir haben Zeit. Mhm. Und die Zeit, die derjenige braucht, die kann er sich bei uns kaufen. Und genau die verwenden wir auch. Und das ist einfach individuell. Ne? Also wir haben jemanden, der beim Duschen, bei dem geht es beim Duschen innerhalb von 5 Minuten, also in Anführungsstrichen. Mhm. Und dann haben wir eben jemanden, der hat eben einen größeren Bedarf, da brauchen wir eine halbe Stunde. Mhm. Und die nehmen wir uns und die kauft derjenige und das ist wunderbar. Also wirklich. Da haben wir eine deutliche Entwicklung durchgemacht.
Aber das trifft nicht auf alle Pflegedienste zu, ne? Das hatte ich jetzt richtig verstanden.
Genau. Bei uns schon, aber nicht bei alle. Und man muss natürlich auch sagen, die Mitarbeiter sind auch alle anders. Ne? Es gibt natürlich auch gehetzte Mitarbeiter.
Ja.
Ja, also so wie gehetzte Menschen gibt, die in der Bahn sitzen.
Mhm.
Haben wir alle. Also jeder hat irgendwie... gibt gehetzte Gemüter und dann gibt es eben die Smoothen, hat man aber überall, in der Regel ist es so, dass die Mitarbeiter Zeit haben für die Versorgung.
In der Pflege muss man immer Überstunden machen und an Weihnachten arbeiten.
Also erstmal nicht jedes Weihnachten, aber natürlich, unsere Patienten wollen auch am Wochenende und an Weihnachten und an Ostern versorgt werden.
Mhm.
Wenn ich in die Pflege gehe, entscheide ich mich aktiv dafür.
Ja.
Ja. Dann weiß ich aber auch, ich habe gute Kollegen, ein Jahr arbeitet XY, ein Jahr der andere. Da gibt es verschiedene Modelle. Manche wollen eben Weihnachten arbeiten, Silvester frei und umgedreht.
Mhm.
Manche sagen aber, nö, also ich hätte gerne, was weiß ich, Heiligabend frei und ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag gehe ich arbeiten.
Mhm.
Das handhabt aber auch jede Pflegedienstleitung anders. Man kann Wünsche äußern. Man hat auch immer wieder die Möglichkeit, wenn man jetzt bei uns arbeitet und Termine hat, dass man die bespricht, dass man da dann seinen freien Tag bekommt.
Mhm.
Überstunden, ja, na klar, in Hochphasen, in Hochkrankheitsphasen, zu Zeiten der Pandemie oder ähnliches, ja, da entstehen auch Überstunden.
Ja.
Aber wir versuchen nach Möglichkeit, die Stunden so anzupassen, dass das eben nicht passiert oder aber man kann sich seine Stunden auch auszahlen lassen.
Ah ja.
Die Möglichkeit besteht auch.
Ja.
Und wenn jemand aber vielleicht aus gesundheitlichen Gründen nur 20 Stunden arbeiten kann, wird das berücksichtigt.
Mhm.
Ja. Ja,
also da ist man flexibel.
Genau, genau. Ja. Also wir versuchen das so flexibel wie möglich zu halten. Mhm. Aber ja, also klar, gibt es auch Überstunden, auch bei uns. Gibt es überall, gibt es auch bei uns.
Ja.
Wir versuchen das im Rahmen zu halten. Wir versuchen das mit den Mitarbeitern zu kommunizieren. Und in guten Teams ist es ein Geben und Nehmen.
Ja, ja, das stimmt. Wenn du als Pflegekraft arbeitest, wirst du irgendwann Rückenprobleme haben.
Wenn du vorbeugst, nicht.
Haben wir spezielle Maßnahmen, die wir vorbeugend?
Na, wir haben ja, also bei uns hier, speziell bei uns im Verband, haben wir ja das betriebliche Gesundheitsmanagement. Darüber gab es viele Kurse. Wir hatten starke Pflege, war ein kompletter Prozess, den wir da durchgemacht haben, der gut war für die Pflegedienste, Kinästhetik, ähnliche Sachen, rückenschonende Arbeitsweisen. Wir hatten, glaube ich, in einem Pflegedienst sogar jemanden, der hat die Autos eingestellt, wie sitze ich richtig, hat begleitet, wie kann ich bestimmte Leistungen oder bestimmte Arbeiten in einer korrekten Technik ausüben. Man muss vorbeugen. Wenn ich mich einfach in die Arbeit stürze und mache, wie ich denke, naja, klar.
Dann kommt's.
Mhm. Wenn ich aber Rückensport mache oder ähnliche Dinge, hat man nicht immer Bock zu.
Ja.
Aber kann man.
Man kann es vermeiden.
Ja, man kann es vermeiden, ohne Frage.
Und gibt es irgendwelche Hilfsmittel? Weil du hattest vorhin irgendwas von
der Trage. Ja, so. Gibt ganz viele Hilfsmittel. Klar. Ja. Wir haben, also es gibt Pflegelifter bei Patienten, wo es sehr, sehr schwierig ist. Versuchen wir, welche zu organisieren. Dann gibt es Pflegebetten. Es gibt Strümpfe anziehen, ist zum Beispiel so ein Thema, was total in den Rücken geht. Kann man sich mal gar nicht vorstellen, aber Kompressionsstrümpfe. Wenn derjenige im Sessel sitzt, oh Gottes Willen, ja.
Ja, weil du dich so rüberbeugen musst.
Ja, ne? Wirklich schwierig. Und dann muss man, gibt es ja verschiedene Techniken, die anzuziehen. Das geht richtig in den Rücken. Gerade wenn man hat man dann einen Frühdienst, einen Fachkraft-Frühdienst, wo 20 Strümpfe angezogen werden müssen.
Oh, ja. Ja,
also wirklich, da kriegt man böse Blicke. da gibt es aber verschiedene Hilfsmittel, auch um die Strümpfe besser anziehen zu können. Ne? Also da gibt es Anziehhilfen in Form von so Plasteüberziehern. Oder aber auch so Geräten, wo man den Strumpf drüber zieht und wo der Klient dann selbst mitziehen kann. Gibt viele verschiedene Varianten. Handschuhe, die den Strumpf besser rollen lassen, ja, besser am Bein hoch befördern lassen. Ja. Mhm. Also gibt es schon verschiedene Hilfsmittel, die den Arbeitsalltag erleichtern. Badewannenlift.
Ja,
ja.
Genau, den hattest du
erwähnt. Genau, genau. Ja. Duschstühle. Ja.
Also mit Strümpfe einziehen hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber wenn du so erzählst, dann
das geht Sinn. In den Rücken. Lass dir das von einer Schwester sagen.
Ja, also wenn mal jemand fragt, kannst du mir helfen? Nein.
Naja, also zumindest nicht in der Position. Also viele, die dann nur diese Leistung von uns erhalten, sind natürlich schon angezogen, sitzen im Sessel und warten darauf, dass wir kommen.
Ja.
Ja, also auch wenn wir anders beraten, aber die warten, bleiben natürlich nicht, wenn sie Frühaufsteher sind, bis um 8 im Bett liegen.
Nee, ja, ne? Hallo.
So, und das ist einfach das Problem. Also man gibt sich natürlich Mühe, man berät dahingehend und trotzdem sind die Positionen, in denen man in der Häuslichkeit arbeiten muss, einfach manchmal schwierig.
Ja, und du kannst ja gerade, wenn du in der ambulanten Pflege bist, ist ja vielleicht nicht alles da.
Mhm, ne? Genau, genau. Ja, und wir versuchen auch vorzubeugen, zu unterstützen, wenn die Mitarbeiter sagen, pass auf, das geht hier gar nicht, dann versuchen wir Lösungen zu finden.
Okay.
Das war wirklich, das war wirklich sehr lösungsorientiert. Uns ist wichtig, dass die Mitarbeiter unser größtes Gut auch gut arbeiten können. Ne? Mhm. Also ohne sich kaputt zu machen.
Ja, ja, die braucht man ja lange.
Ja, genau.
Genau. Und die wollen ja auch nicht völlig zerstört in die Rente gehen.
Nee. Und wenn man sich selbst nicht motivieren kann, man kann durchaus gerade auch in unserem Job zum Arzt gehen und sagen, pass auf, ich brauche hier ein Jahr Rückensport, wird in der Regel genehmigt.
Ja.
Ja. Gut, gibt's also, dass man da einfach vorbeugen kann.
Mhm. Pflege ist nur was für Frauen.
Nö, nicht mehr.
Nicht mehr.
Also ja, ist ein Klischee, was sich über viele Jahre gehalten hat. Mittlerweile haben wir wirklich schon viele Männer in der Pflege. Mhm. Wir haben zum Beispiel einen Pflegedienst, wo wir mehr Männer als Frauen haben.
Welcher ist das?
Ich glaube, Michendorf.
Ach so.
Ja.
Ja, da sind auf jeden Fall einige.
Ja.
Ja.
Ja, also das ist wirklich ein Klischee, was viele Jahre mitgeschleppt worden ist. Mhm. Früher, ja, also einfach auch noch aus der Krankenhauszeit, ne, mit ihren Kleidern und Häubchen, da kam das überhaupt nicht in Frage. Da waren Frauen eben diejenigen, die medizinische Versorgung gewährleistet haben, in der unteren Stufe.
Ja.
Die Ärzte waren ja grundsätzlich nur Männer.
Ja, ja.
Hat sich Gott sei Dank auch gewandelt. Mhm.
Hat sich einiges verändert.
Ja.
Pflegekräfte stumpfen ab und sind unsensibel.
Nicht bei uns. Nicht bei uns. Schwierig. Also ich glaube, ja, also ich glaube, das müssen sie auch in mancherlei Hinsicht muss man abstumpfen. Wenn man in Messi-Haushalte kommt, Ja, mhm. Also einfach um, und man muss auch auf sich aufpassen, wenn man viele Sachen emotional nicht mit nach Hause nimmt. Mhm. Man ist Familienmitglied ohne Frage, das lässt sich nicht verhindern und dennoch darf man das nicht mit nach Hause nehmen. Mhm. Die Dinge, die familiär dort passieren, ne? Also Nähe, Distanz muss man immer wahren. Abstumpfen, nee. Also klingt immer, abstumpfen klingt immer so, so klingt nicht gut.
Nee, genau.
Klingt nicht gut, abgrenzen. Mhm.
Ah ja, ja.
Abgrenzen.
Ja, gut,
also ja, wir müssen uns von vielen Sachen abgrenzen, aber abstumpfen, nein, um Gottes Willen.
Aber du sagtest ja, das dicke Fell ist halt.
Ja, ein dickes Fell. Aber ich glaube, also Pflegekräfte sind ja von Natur aus, bringen die ein Helfersyndrom mit. Hm. Ja, also ist auch so ein Klischee, aber das ist tatsächlich so. Und die legen das auch über die Jahre nicht ab. Mhm. Ja, also wichtig ist, dass die Pflegekräfte sich eben auch selbst Grenzen setzen.
Ja.
Ja, also dass sie schaffen, aus Situationen rauszugehen und dass wir als Leitungs, wir in der Leitungsfunktion darauf achten, dass wir die Signale sehen. Und da sind die Pflegedienstleitungen geschult, die haben ein geschultes Auge. Die sehen, okay, jetzt müssen wir hier mal dran arbeiten, dass das eben nicht wirklich zu einem Abstumpfen kommt.
Ja.
Ja.
Okay. Also gibt es Maßnahmen.
Ja, gibt Maßnahmen, klar.
Ein letztes Klischee und das jüngste vermutlich. Der demografische Wandel arbeitet für euch und um den Bereich Pflege muss man sich keine Sorgen machen, anders als in der Kita.
Ja. Also Klientennachschub ist sicherlich nicht das Problem. Mhm. Der demografische Wandel arbeitet für uns, aber auch gegen uns.
Ja.
Denn je mehr alte Leute es gibt, desto weniger junge Leute gibt es. Und zwar diejenigen, die die versorgen.
Ja.
Ja. Also wir haben wirklich ein Nachwuchsproblem. Mhm. Ein riesen Nachwuchsproblem. Wir bilden aus. Wir geben uns größte Mühe beim Ausbilden. Versuchen, den Beruf auch so geschmackvoll wie möglich darzustellen oder auch so lustvoll klingt total bescheuert, ne? Also sexy spannend.
Wie möglich.
Ja. Ja, genau. Versuchen wir es darzustellen. Mhm. Dass die Schüler sich aufgehoben fühlen, dass die Schüler sich sicher in ihrem Job fühlen und dass sie auch immer noch nach der Ausbildung Bock darauf haben, ja, zu versorgen. Wir zeigen von Anfang an auch auf, welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es, ne? Ja, das ist unser größtes Problem.
Ja. Bleiben denn viele Azubis von uns auch bei uns?
Ja, tatsächlich ja.
Ja,
also tatsächlich ja. Also die möchten natürlich erstmal was erleben, kommen aber oft wieder. Manche sagen auch, okay, ich bleibe erstmal bei euch, sammle Berufserfahrung und gehen dann kurz und kommen wieder. Ja, also wir haben auch oft Schüler, die zu uns wechseln wollen. Die starten ihre Ausbildung woanders und wechseln dann zu uns, weil wir wirklich eine sehr gute Anleitung gewährleisten. Mhm. Ja, wir haben einen koordinierenden Praxisanleiter, der wirklich einen guten Job leistet, der unsere Praxisanleiter unterstützt. Wenn mal jemand krank ist, ist er sofort zur Stelle und leitet die Schüler optimal an. Robert Winzer.
Ah, ja.
Ja, genau.
Ja, cool.
Und
läuft.
Läuft.
Ja. Dann hast du jetzt noch einmal die Chance zum Abschluss zu sagen, warum aus deiner Perspektive heraus die Pflege so ein schöner Beruf ist.
Weil die Pflege unwahrscheinlich viel Dankbarkeit mit sich bringt, weil man viel geben kann, viel zurückbekommt, weil man mit Menschen zu tun hat, die viel zu erzählen haben. Man nimmt viel mit, man wird ja, man reflektiert viel. Also es ist einfach ein toller Job, der unwahrscheinlich viel Freude macht, unwahrscheinlich viele Facetten mit sich bringt, die man ja so gar nicht einschätzen kann. Wie gesagt, nicht nur Arschabwischer, sondern wir bedienen alles. Wir sind ganzheitlich und die Menschen, mit denen wir zu tun haben, sind in der Regel fantastisch und geben uns unwahrscheinlich viel mit.
Sehr schön. Ich danke dir. Ich hoffe, es war ein angenehmes Gespräch für dich und du warst nicht so aufgeregt. Und
naja.
Es klang alles wirklich ganz toll. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Tja, Pflege ist irgendwie immer so ein Thema, das man als junger Mensch verdrängt. In meinem Kopf war Pflege ehrlich gesagt auch nicht besonders positiv belegt. trist und grau und irgendwie auch mit Berührungsängsten behaftet. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt nach dem kurzen Einblick geht, aber ich für meinen Teil kann sagen, dass die Hemmschwelle doch deutlich gesunken ist. Es wirkt plötzlich nicht mehr so abschreckend, sondern irgendwie Tatsache ganz nett. Manchmal lohnt sich eben doch der Blick in den Beruf, um eine echte Vorstellung von der Arbeit zu bekommen. Wir hören uns in Folge 7 wieder. Zu Gast ist dann Ralf Brost, Regionalvorstand aus dem Regionalverband Potsdam mit dem Mark Fleming. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns.